Anschluss an die Geistsendung an Pfingsten und damit die Begründung der Kirche Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, feiert die Kirche noch einmal zwei ganz besondere Hochfeste. Das Fronleichnamsfest, das wir am vergangenen Donnerstag gefeiert haben, letzte Woche, und heute das Herz-Jesu-Fest. Beide Hochfeste stehen in einem inneren Zusammenhang. An Fronleichnam richtet die Kirche ihren Blick auf das Allerheiligste Sakrament, Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Das heißt, sie richtet ihren Blick auf das, was das ewige Leben gewährleistet, und das ist auch das ewige Leben nicht nur der einzelnen Menschen, sondern es ist deswegen das Leben der einzelnen Menschen, weil sie Glieder der Kirche sind. Das ewige Leben ist das Leben der Kirche. Ich habe es ja schon einmal in den vergangenen Wochen gesagt oder sogar schon einige Male, dass es vielleicht für den einen oder anderen so aussehen mag, als wir die Kirche sozusagen ihrem Ende entgegengehen. Es wird immer weniger, die Turbulenzen werden immer größer und die Missstände werden auch immer größer. Die Hoffnung der Menschen wird entsprechend geringer. Wer gibt noch was auf die Kirche? Und da habe ich deutlich schon gesagt und ich wiederhole es. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am Ende in der Vollendung gibt es überhaupt nichts mehr außer der Kirche in ihrer Vollendung. Den mystischen Leib Christi, deren Glieder wir sind, ob noch physisch lebend oder schon in der Ewigkeit, das ist völlig belanglos und bedeutungslos, das interessiert nicht. Das allerheiligste Sakrament, der Leib und das Blut Christi, das Leben der Kirche und auch die Nahrung und eben der Kirche und auch damit ihrer Glieder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Wachstumsprinzip der Kirche, so könnten Sie auch sagen. Und heute richtet die Kirche ihren Blick auf das heiligste Herz Jesu. Denn das heiligste Herz Jesu ist ja praktisch der Ort, aus dem heraus auch die heilige Eucharistie fließt. Aber nicht nur die heilige Eucharistie, als das Wachstumsprinzip und auch das Lebensprinzip der Kirche, sondern dass eben auch das heiligste Herz die Quelle der Kirche insofern ist, dass die Glieder durch die Taufe, durch das Wasser, das aus dem Herzen Jesu fließt, Glieder der Kirche werden. Getauft durch das Wasser mit der Heilkraft des Heiligen Geistes. So werden wir Glieder. Und dieses Wasser fließt zusammen mit der Eucharistie aus keiner anderen Quelle als aus dieser Quelle des heiligsten Herzens Jesu. Sie können sozusagen so verstehen, dass Sie sagen, die Kirche richtet ihren Blick heute, insofern sie auf das heiligste Herz Jesu schaut, auf ihren Quellort und Quellgrund überhaupt, aus dem heraus sie entstanden sind. Ist. Wasser und Blut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dahinter steckt ein tiefes Geheimnis. Die Kirche ist die Braut Christi. Er, der Herr, ist der Bräutigam. Er ist der neue Adam. Aus seiner Herzwunde, aus der Herzwunde des neuen Adam, Jesus Christus, wird sozusagen seine Braut geboren. In den beiden die Kirche konstituierenden Sakramente von Wasser und Blut, Taufe und Eucharistie. Und das ist dann die Erfüllung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von dieser Paradiesesgeschichte. Sie kennen sie ja alle. Der Adam sucht ein Wesen, das ihm gemäß ist, eine Hilfe, die seinem Wesen entspricht. Der Herr, das ist hier alttestamentlich Gott, führt ihm die Tiere zu. Und er sagt noch, nee, alles nichts. Das entspricht meinem Wesen nicht. Und dann lässt ja Gott einen Tiefschlaf fallen über diesen Adam im Paradies. Und er nimmt eine Rippe, das heißt doch aus der Seite, da wo das Herz ist, da nimmt und er vom Adam etwas, ein Herzstück, und formt daraus Eva, die Frau. Und so ist es entsprechend dann in der Vollendung dieses Typus aus dem Paradies, aus der geöffneten Herzwunde des totschlafenden neuen Adam Jesus Christus wird seine Braut, die Kirche, geboren in den Zeichen von Wasser und Blut, Taufe und Eucharistie, die beiden die Kirche konstituierenden Sakramente. Ist das nicht wunderbar? Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir uns jetzt auch einmal bewusst machen, dass der Soldat ja nur diese Herzwunde aufstieß am Kreuz, um sicher zu sein, als Soldat, damit der Leichnam abgenommen werden kann, dass Jesus auch unbedingt tot ist. Dass er nicht mehr scheintot ist, sondern dass er wirklich am Kreuz gestorben ist, sodass er ihm sozusagen mit dem Stich ins Herz sozusagen noch für alle Fälle den, ich sage es in Anführungszeichen, letzten Rest gibt. Das ist alles kein Zufall. Es sollen ja die Beine nicht zerschlagen werden. Kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Denn er ist das Paschalam, an dem kein Knochen gebrochen werden darf. Wiederum, Altes Testament, Exodus 12, Gründonnerstagabend lesen. Es ist kein Zufall, dass der Soldat das Herz öffnet. Aber es ist menschlich noch einmal ein feindlicher Akt gegenüber dem Herrn, der ja als Verbrecher gekreuzigt worden ist, in den Augen der weitaus meisten Menschen, nicht aller. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was als feindlicher Akt Schlussakkord sozusagen gedacht war. Das ist genau die Öffnung des Lebenstores für alle Menschen, die daraus schöpfen. Ja, das Herz Jesu, das heiligste Herz Jesu, ist die Quelle, wie ich eingangs sagte, des Lebens für das gesamte Universum, für die gesamte Schöpfung. Was als feindlicher Akt von Menschenseite gedacht war, das darauf antwortet und reagiert Gott mit dem Leben für alle, jedenfalls als Angebot, dass er ihnen in seinem geöffneten Herzen das ewige Leben anbietet. Das ist schon überwältigend, wenn man sich das einmal bewusst macht. Wenn Sie die eucharistischen Gestalten sehen, wenn Sie das geöffnete Herz sehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann sehen Sie noch nicht unbedingt die Motivation dafür. Die Motivation ist ja an sich unsichtbar. Sie zeigt sich eben nur in den Zeichen. Und diese Zeichen sind Liebeszeichen. Und in der Tat, Sie können überhaupt nichts denken von Gott her, das nicht sozusagen aus dieser wesenhaften Liebe Gottes, die unbegreiflich ist, hervorgegangen und motiviert ist. So groß ist die Liebe Gottes, wir haben es gerade auch in der zweiten Lesung aus dem Römerbrief da gehört, dass Christus uns erlöst hat, als wir noch Sünder waren. Und als Sünder sind wir seine Feinde, wir haben es gerade gehört. Das heißt, wir sind erlöst durch die Feindesliebe des Herrn. Jeder, Sie wie ich, wie jeder andere. Vorausgesetzt natürlich, er nimmt diese Erlösung an. Das Herz, der Ort der Liebe und gerade auch das heiligste Herz Jesu als Ort, als Quellort der göttlichen Liebe. Was dann da herausfließt, Taufe, Eucharistie, die Sakramente überhaupt, die Kirche als Ganze, wie ich gerade sagte, das ist sozusagen nichts anderes als geronnene Liebe Christi, Fleisch gewordene, sichtbar gewordene, sinnfällig gewordene Gesinnung der unausdenklichen Liebe Jesu Christi. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, daraus wird klar, Gott konzentriert sich nur auf eines. Der Mensch ist die einzige Option Gottes. Nicht die Welt als Ganze, nicht dies und jenes, der Mensch. Sein ewiges Leben, das ist die einzige Option Gottes. So sehr liebt er jeden einzelnen Menschen. Der Herr hat schon einmal gesagt zu einer Visionärin, müsste der einzelne Mensch erlöst werden. Wir sind alle erlöst insofern, dass es für alle reicht, dieses Erlösungswerk Gottes. Aber ich würde für jeden einzelnen Menschen genau das tun, was ich für alle getan habe und nicht mehr tun muss, weil es für alle reicht. Vorausgesetzt, die Menschen schöpfen aus diesem Quell. Das ist natürlich dann deren Sache. Wir haben gerade in einem Gleichnis gehört, wie groß diese Liebe Gottes ist zu jedem Einzelnen. Das heißt, was ich gerade gesagt habe, was der Herr offenbart hat, als Privatoffenbarung, wo ja viele sagen, oh, ist alles schöne fromme Dichtung oder sowas, liebe Brüder und Schwestern, mir passt das nicht haargenau auf unser Evangelium. Was tut der gute Hirte, wenn von 100 Schafen eines sich verirrt hat, sich von der Herde getrennt hat? Er lässt die 99 beiseite, so als würde er diese 99 vergessen. Er vergisst sie natürlich nicht, weil er sich nur total auf dieses eine verlorene Schaf konzentriert und nur darauf fokussiert ist, dieses Schaf zu retten, zurückzuholen, retten dann immer eben vor den reißenden Wölfen, vor dem ewigen Verderben zu retten. So sehr ist jeder Einzelne von ihm geliebt. Das können Sie ohne weiteres auf sich beziehen. Jeder Mensch kann das auf sich beziehen. Diese Privatoffenbarung, wie auch die Bestätigung durch das heutige Evangelium. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium von diesen 100 Schafen, von denen eines verloren geht, hat nur einen ganz, ganz wesentlichen Haken. Und den müssen wir uns bewusst machen, damit da keine Täuschungen entstehen. Wie ist das, wenn ein Hirte, wir nennen den in unserem Sprachgebrauch einen Schäfer, wenn der ein Schaf sucht, das sich im Dornengestrüpp mit seinem Wollfell da verheddert hat und sich nicht mehr helfen kann, strampelt aber die Dornen, die halten dieses Schaf an seiner Wolle fest. Das Schaf, das in einem Dorngestrüpp steckt, will frei werden. Das hat Angst. Das wartet auf Rettung, das wartet auf einen Helfer, das wartet darauf, dass jemand kommt und die Dornen wegmacht, damit es wieder frei ist, damit es wieder bei der Herde ist. Und genau hier ist der Haken. Inwiefern? Weil der Mensch als Sünder in den Dornen des Verderbens steckt und sich oft genug dabei auch noch wunderbar wohlfühlt. Wenn er sein Fleisch bedienen kann, wenn er seine Begierden bedienen kann, wenn er machen kann, was er will, wie er meint, wenn jetzt dann der gute Hirte käme und würde sagen, komm, lass dich rausziehen, du verdirbst sonst, du bleibst da drin stecken, da kommen die reißenden Wölfe, die zerfleischen dich und dann bist du deren Futter geworden und deren Beute. Wem könnte man damit heute noch kommen? Liebe Brüder und Schwestern, wo werden denn die Schafe aus dem Gestrüpp gezogen, die Schafe, die der Herr meint? Vor allen Dingen einmal da drüben in dem Kämmerchen, ne? Bußsakrament. Da geschieht Befreiung von dem lebensbedrohlichen Dornen oder Gestrüpp oder wie Sie das immer nennen wollen. Sie verstehen das Gleichnis schon. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt, der gute Hirte will jedes Schaf retten. Aber da die Schafe einen freien Willen haben, weil sie Menschen sind, weil sie Personen sind, kann er nur, wie ich gestern es im Zusammenhang mit dem Täufer gesagt habe, an die Leute appellieren, sich zu bekehren, das heißt, aus dem Gestrüpp raus zu wollen und deswegen auch zu tun, was an ihnen liegt, damit dann der Herr sagen kann, den Rest, und das ist noch die Hauptsache, den erledige ich. Aber du musst erst einmal wollen. Du musst mich auch an dich heranlassen. Ich kann dich nicht aus dem Gestrüpp der Welt befreien, aus deinen Lastern, aus deinen Schwächen befreien, aus was weiß ich, aus deinen Begierden befreien, wenn du sagst, wunderbar, großartig, es geht mir gut dabei, Dornengestrüpp, Gefahr des ewigen Verderbens, ist alles Geschwätz. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann kann der gute Hirte nichts machen. Und wenn er neben dem Schaf steht. Insofern hinkt also dieses Evangelium, weil der Mensch eben oft, und die meisten Menschen, zu dem Tierschaf genau umgekehrt reagieren. Das Tier will instinktiv merkt, das ist gefährlich für mich, raus da. Und der Mensch sagt oft genug, natürlich sind die Begierden, und wovon ich da gerade in diesem Zusammenhang gesprochen habe, diese Dornen im Gleichnis. Aber dann muss er auch raus wollen. Der Herr tut keinem Gewalt an. Der Herr handelt niemals gegen den freien Willen eines Menschen. Der Herr tritt nur so weit einem Menschen nahe, soweit er das ihm dem Herrn gestattet und zulässt. Der Herr greift nicht zu. Der bedient sich nicht. Der sagt, es ist gefährlich für dich. Mir ist egal, was du willst. Ich tue das einfach. Nein. Das wäre eine Sünde gegen die Nächstenliebe. Denn zur Nächstenliebe gehört ganz wesentlich auch, dass ich den freien Willen einer jeden Person absolut respektiere. Kann man gar nicht deutlich genug sagen. Deswegen ist die Erlösung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, eigentlich nur, recht verstanden, ein Angebot. Ein Angebot, es ist alles da, was du brauchst. Ich appelliere an dich zu schöpfen, dich zu bedienen. Greif zu. Ich, Gott, möchte für dich die Fülle des Lebens, nicht nur für heute und für morgen, sondern für alle Ewigkeit. Aber du musst das wollen. Und das ist das Problem. Das Tierschaf, wenn ich es mal so bezeichnen darf, will das. Aber das Schaf Mensch im als Gleichnisbild will das oft genug nicht. Und das ist die große Tragik. Und da kann man sich noch einmal bewusst machen, wie dann das Evangelium von heute endet. Wenn dann das Schaf gefunden ist, wenn es befreit ist, dann geht der Hirte nach Hause und lädt alles ein, sagt, boah, ich hab's endlich gefunden. Es ist wieder da. Sie sind wieder alle beisammen. Eine Riesenfreude bei Gott und beim ganzen Himmel über jeden Einzelnen, der sich bekehrt. Sie merken gerade auch an diesen Texten heute, wie bedeutsam sie jeder einzelne von ihnen für den Herrn ist, wenn die Freude über einen Einzelnen so groß ist, wenn er sich bekehrt, wie groß muss dann umgekehrt die Trauer und der Schmerz des Herrn sein, weil er sich nicht retten lässt. Weil er die Liebe, die aus seinem heiligsten Herzen hervorgeht, ablehnt, verweigert, brauche ich nicht, behalte deine Liebe. Sie wissen, dass ich mich immer sehr, sehr wehre gegen dieses Barmherzigkeits- und Liebesgeschwätz in der Kirche und in der Verkündigung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich habe nie den geringsten Zweifel gehabt, absolut nicht, dass Gott die Liebe ist und dass er die Barmherzigkeit ist. Ich leiste 1000 Eide darauf. Nur dürfen wir nie den Eindruck erwecken als Verkünder, als könnten die Leute leben, wie sie wollten, und sei alles okay. Es käme auf ihre Entscheidung für das Leben, für die Erlösung, für Christus, für seine Wahrheit. Gar nicht an. Es läuft alles automatisch. Und das ist der Irrtum, der das ewige Leben kosten kann. Und das darf nicht passieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jeder einzelne Mensch ist die Option Gottes. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, der Adamsohn, dass du dich seiner annimmst, der große, herrliche, ewige Gott, für den ist der Wicht Menschlein. Und die Wichte sind wir alle, sie und ich und die Leute draußen, im Verhältnis eben zu dem lieben Gott. Der hat jeden Einzelnen im Fokus. Und der ganze Himmel tönt voll Freude über die Bekehrung eines jeden Einzelnen. Das heißt, über jeden Einzelnen, der sich befreien lässt. Das Schaf kann sich nicht selbst befreien. Es kann sich nur entscheiden, dafür befreit werden zu wollen. Aber befreien, die Sünde vergeben, das kann nur der liebe Gott. Und das ist sein größtes, wenn ich es mal so sagen darf, sein größtes Vergnügen, seine größte Freude. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, machen wir uns diese Zusammenhänge wieder einmal neu bewusst und schöpfen wir aus der Quelle seines Herzens, aus diesem Urquell des göttlichen Lebens. Der Soldat hat das Herz vor 2000 Jahren aufgestochen und die Eigenart dieses Einstichs ist die, dass dieser Einstich niemals mehr verheilt. Dass er immer offen bleibt, damit jeder Mensch, wenn er es denn nur will, zu seinem Herzen Zutritt hat und daraus schöpfen kann. Das ewige Leben schöpfen kann. Die göttliche Liebe schöpfen kann. Die anfänglich schon ausgeschüttet ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen.